Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Heute sprechen wir mit Markus Matterbauer, Wirtschaftswissenschaftler und Chefökonom der Arbeiterkammer, über die Frage, wie Pragmatismus und Dogmatik in der Wirtschaftspolitik zusammenpassen. Mein Name ist Julia Ortner, heute zu Gast Markus Matterbauer. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der Arbeiterkammer, Vizepräsident des Fiskalrats und lehrt an der WU Wien und an der Universität Wien. Wir sprechen heute darüber, wie man mit Budgetpolitik die Gesellschaft gestalten kann und was die Regierung wirtschaftspolitisch plant. Und ich möchte gerne mit ihm über das Wesen des Sozialstaats sprechen und über das Spannungsfeld zwischen Pragmatismus und Dogmatik in der Wirtschaftspolitik. Danke, dass du heute zu Gast bist, Markus.
Danke für die Einladung.
Wir beide kennen uns seit irgendwann in den 2000er Jahren, als ich darüber nachgedacht habe. Du warst damals am WIFO Konjunkturexperte noch. Ich war beim Falter Politikredakteurin und eine meiner Aufgaben war, deine regelmäßigen Kommentare quasi zu redigieren fürs Blatt und für die Kommentarseiten einzurichten. Das habe ich bei dir gerne gemacht, weil bei dir war nie viel zu redigieren im Gegensatz zu anderen Autoren. Und ich fand auch immer gut, dass man deinen Texten eben nicht angemerkt hat, dass du so ein Forscher bist, sondern dass man sie lesen konnte, auch ohne BU-Studium. Zum Grundsätzlichen würde mich am Anfang interessieren, die Arbeiterkammer ist ja ein wichtiger Think Tank auch für die SPÖ und ihre Vorstellung von Wirtschaftspolitik. Wie stark bist du in die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Beratung von Christian Kern eingebunden?
Die Arbeiterkammer ist ein wichtiger Think Tank für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land und wir richten deshalb unsere Forschung auch an den Interessen der Arbeitnehmerinnen aus. Ich selbst bin Sozialdemokrat und schon ganz lange der SPÖ verbunden, seit Studentenzeiten. Und ich bin am Rande in die Beratung auch des Parteivorsitzenden eingebunden.
Zu Beginn möchte ich gerne mit dir über das aktuelle Budget sprechen. Wir hatten letzte Woche die Budgetdebatte im Parlament. Über diesem Budget der ÖVP-FPÖ-Regierung steht irgendwie groß dieses Wort mit diesem schönen Klang wie eine Verheißung Nulldefizit. Jetzt kann man sagen, grundsätzlich einmal eine positive Nachricht, oder?
Es ist eine positive Nachricht und zwar eine Nachricht über die positive Entwicklung der österreichischen Wirtschaft. Denn das Budget ist ja Ergebnis im Wesentlichen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt, wenn die Beschäftigung gut läuft, wenn die Einkommen wachsen, wenn die Konsumnachfrage steigt, dann schlägt sich das im Staatshaushalt nieder in Form von steigenden Einnahmen, also von steigenden Lohnsteuereinnahmen, Sozialversicherungsbeitragseinnahmen, Mehrwertsteuer, Tabaksteuer und so weiter. Das heißt, wenn sich das Budgetdefizit verringert oder ein Nulldefizit oder sogar ein Überschuss sich abzeichnet, dann heißt das, die Wirtschaft läuft gut. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Nach der langen Durststrecke in der Finanzkrise seit 2008 hat dann 2015/16 ein Konjunkturaufschwung eingesetzt, der im Moment seinen Höhepunkt erreicht hat mit stark steigender Beschäftigung. In Österreich haben wir heuer wahrscheinlich 70.000 bis 80.000 Jobs mehr als im vergangenen Jahr, mit stark sinkender Arbeitslosigkeit, mit guter Einkommensentwicklung. Und in dem Sinn ist das Nulldefizit erfreulich, weil das Ergebnis guter Konjunktur ist.
Ich habe zum Thema Nulldefizit letzte Woche einen, wie ich finde, sehr bezeichnenden Gedankenaustausch auf Twitter gelesen zwischen dem Agenda Austria-Chef Franz Schellhorn und zwischen dir. Schellhorn hat da einen Kollegen vom Standard zitiert. Ich lese das kurz vor. Er schreibt, also der Franz Schellhorn hat geschrieben, das Nulldefizit hat was Dogmatisches an sich, eben zitierend den Standard, das finde ich ziemlich lustig, in einem Land, das seit 1954 keinen Budgetüberschuss mehr erwirtschaftet hat, sondern ein Defizit nach dem anderen aufgerissen hat. Und du hast dazu gemeint, pragmatisch wäre Nulldefizit 2018, weil Konjunktur, Beschäftigung, Abgabenertrag gut, 2019, Fragezeichen, hätte meine Zweifel. Dogmatisch ist Nulldefizit um jeden Preis, weil gesamtwirtschaftlich gefährlich. Also das, was ihr da aufwerft, Pragmatismus und Dogmatik, wie kann man diese beiden Dinge in der Wirtschaftspolitik überhaupt auseinanderhalten?
Vielleicht zum Zunächst zum konkreten Beispiel, warum ich das für dogmatisch halten würde, das Nulldefizit bis 2022 vorzuschreiben, wie das die Bundesregierung ja tut in ihrem mittelfristigen Finanzplan. Eben deshalb, weil wir nicht genau wissen, wie die wirtschaftliche Entwicklung bis 2022 ist. Und wenn jetzt sich die Konjunktur abschwächt, das zeichnet sich im Moment auch ab, aber wenn wir vielleicht 2019, 20, was sich noch nicht abzeichnet, in eine Rezession geraten würden mit stark steigender Arbeitslosigkeit, dann wäre es ja eine der wichtigsten Aufgaben der Budgetpolitik, eben diesen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und dann wäre ein Budgetdefizit sozusagen etwas Gutes und nicht ein Nulldefizit. Und jetzt ein Nulldefizit über 5 Jahre hinweg vorzuschreiben, ist deshalb aus meiner Sicht dogmatisch. Weil die Budgetpolitik eben pragmatische Aufgaben in der Wirtschaftspolitik zu erfüllen hat, nämlich unter anderem die Konjunktur zu stabilisieren, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Also da würde ich eigentlich für Pragmatismus plädieren. Auf der anderen Seite ist Budgetpolitik ja, wie ein beliebter Spruch lautet, in Zahlen gegossene Gesellschaftspolitik. Und in dem Sinn habe ich schon was übrig für Dogmatik sozusagen auch und für eine Ausrichtung an Grundsätzen. Ich möchte das vielleicht an einem Beispiel erklären. Über die Jahre ist der Anteil des Staatshaushalts an der Wirtschaftsleistung enorm gestiegen und auch ist gestiegen der Anteil der Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge an der Wirtschaftsleistung. Wir nennen das die Abgabenquote, diesen Anteil der Steuern und Beiträge am Bruttoinlandsprodukt. Also wenn wir von den 70er Jahren weggehen, dann war dort der Anteil der Steuern und Abgaben am BIP ungefähr 30% am BIP, 32%, um konkret zu sein. Heute ist er bei 42%. Fragt man sich, ja, warum steigt der Staatsanteil so stark? Ja, weil eben gesellschaftspolitisch das Ziel war, den Sozialstaat auszubauen. Und die Sozialquote, also der Anteil der Sozialausgaben am BIP, ist völlig parallel dazu auch um 10 Prozentpunkte gestiegen. Und da würde ich sagen, das ist jetzt sozusagen gewissermaßen dogmatisch in einem gewissen Sinn. Man wollte einen Sozialstaat entwickeln. Das hat bedeutet, die Sozialausgaben steigen stark, weil man Pensionen organisieren wollte, von denen die Leute im Alter leben können, weil man das Gesundheitssystem ausbauen wollte, weil man dann auch ein Pflegesystem aufbauen wollte und die Familienförderung ausbauen wollte. Und man hat gewusst, das muss man irgendwie finanzieren, also war man bereit, sozusagen Steuern und Beiträge im entsprechenden Ausmaß zu erhöhen. Das ist wahrscheinlich Ausdruck einer, ich sage mal, sozialdemokratisch-keynesianischen Dogmatik, während die Neoliberalen gesagt hätten, das sollen alles die Märkte machen. Ich halte das für eine sehr gute Entscheidung und glaube, dass die österreichische Wirtschaftsentwicklung und Sozialentwicklung deshalb so gut war. In dem Sinn bin ich Anhänger einer dogmatisch ausgerichteten Politik, aber die halt in der konkreten tagespolitischen Ausformung schon immer ein gewisses Maß an Pragmatismus auch aufweisen sollte.
Es ist ja so, dass jeder Wirtschaftsexperte, jede Wirtschaftsexpertin natürlich mit dem Grundmotiv der Vernunft trotzdem gerne argumentiert. Und dann könnte man jetzt eben natürlich auch sagen, Beauty lies in the eye of the beholder, je nachdem, wie man es sieht. Das gilt doch wohl auch bei euch Wirtschaftsexperten.
Unbedingt. Ich denke, was ganz wichtig ist, Gunnar Myrdal, ein Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 1974, hat darauf hingewiesen, wenn wir Forscher über aktuelle Fragen der Wirtschaft oder der Wirtschaftsentwicklung reden, dann schwingen da immer unsere Werturteile klarerweise mit. Wenn ich über Wirtschaft und Wirtschaftspolitik rede, dann frage ich mich, trägt sie dazu bei, um Vollbeschäftigung zu erreichen, trägt sie dazu bei, um die Gesellschaft gerechter zu machen? Das sind meine Werturteile. Das ist auch nichts Schlechtes und ich glaube nicht, dass ich mich von diesen Werturteilen distanzieren sollte. Ich würde es ohnehin nicht machen, aber man soll es offenlegen und ich habe mich zumindest immer bemüht, sozusagen klar zu sagen, was meine Werturteile sind. Gleichzeitig kann ich aber, weil ich die empirischen Zusammenhänge ganz gut kenne, sagen, es wäre falsch, in einer Rezession ein Budgetdefizit von Null anzustreben, denn das würde die Arbeitslosigkeit erhöhen, würde die Wirtschaftsleistung abschwächen und würde schlussendlich vielleicht sogar dazu führen, dass ich das Nulldefizit gar nicht erreiche, was ich anstrebe, weil eben ein Budget die wirtschaftliche Entwicklung spiegelt. Also ich habe es immer so gehalten, dass man die Werturteile offenlegen sollte und gleichzeitig stark auf Faktenbasierung, Evidenzbasierung sozusagen seine Argumente aufbauen sollte.
wenn wir uns dann sozusagen die Politik ansehen, dann wäre das ja auch in Wirklichkeit bei einer Budgeterstellung, geht es dann also auch für die Politik um die Frage, welche Gesellschaft ich gerne haben will, als politische Partei oder als Regierung. Und danach richte ich meine Maßnahmen aus, im Prinzip.
Ja, ich glaube, das wäre genau das, was gefragt ist. Und mich stört es gewissermaßen dann nicht, wenn eine Konservative, eine Rechtsregierung sagt, eines ihrer wichtigsten Ziele ist die Senkung der Abgabenquote. Ich persönlich halte das nicht für vernünftig, aber es passt folgerichtig sozusagen in dieses Bild und man kann dann grundsätzlich darüber diskutieren, ob die Abgabenquote in einem Land hoch oder niedrig sein soll, aber man kann dann auch konkret darüber diskutieren, ob einzelne Instrumente, die eingesetzt werden, etwa um die Abgabenquote zu senken, ob das wirklich eine vernünftige Politik im Sinn von pragmatisch effizient ist.
Dann lass uns doch bitte versuchen, diese gewisse Eckpunkte dieses Budgets und Maßnahmen, die dir vielleicht auch besonders ins Auge fallen, möglichst pragmatisch zu besprechen. Es ist ja so, dass viele Kritiker der Bundesregierung haben im Vorfeld grundsätzlich noch größere Einschnitte gerade im Sozialbereich befürchtet, als es jetzt, sind wir beim Thema Integration, zum Beispiel Integrationsmaßnahmen oder AMS, budgetiert wird. Wer ist aus deiner jetzigen Perspektive von dem, was du alles gesehen hast, kann man sagen, wer sind eher die Gewinner und wer sind eher die Verlierer dieses vorliegenden Budgets?
Ich würde mal sagen, ich teile den Eindruck, dass so die ganz tiefen Einschnitte in den Sozialstaat, die viele befürchtet haben, bislang nicht zu sehen ist. Zumindest in den Bundesvoranschlägen für die Jahre 2018 und 2019. Es gibt dennoch, glaube ich, zwei große Verliererbereiche. Das eine ist eben der Bereich Integration, also die Kürzungen von Integrationsmitteln im Arbeitsmarktbudget und im Bildungsbudget. Das, finde ich, ist sozusagen gewissermaßen ideologisch begründet. Man will sozusagen Flüchtlingen einfach weniger Mittel der Integration geben oder weniger Geld geben.
Kurzer Einschub, da gibt es ja auch die Argumentation, wie du weißt, ja, nachdem jetzt weniger Menschen sozusagen neu kommen oder gekommen sind natürlich, brauchen wir auch weniger Geld in diesem Bereich. So wird das ja auch argumentiert,
ja,
teilweise.
Stimmt aus meiner Sicht nicht. Wenn man sich am Arbeitsmarkt anschaut, ist zwar die Flüchtlingswelle 2015 und Anfang 2016 besonders stark gewesen, aber wir haben sehr lange gebraucht für die Abwicklung der Asylverfahren und viele Leute, die vor 2 Jahren nach Österreich gekommen sind, vor 3 Jahren nach Österreich gekommen sind, treten jetzt erst auf dem Arbeitsmarkt auf und bräuchten jetzt sozusagen die Förderung, um in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und bei Kindern, die ins Bildungssystem kommen, ist es ja ohnehin ein Prozess, der sehr lange dauert, wo es da wahrscheinlich nicht um 2 oder 3 Jahre geht, sondern eher um 5 Jahre oder noch länger. Was mich da eigentlich besonders stört an dieser Politik ist, dass hier Maßnahmen, Integrationsmaßnahmen abgeschafft wurden, ohne Evaluierungsergebnisse abzuwarten. Also beim Integrationsjahr zum Beispiel, das ja beendet wird, sind Evaluierungen beauftragt worden und die liegen aber noch immer nicht vor. Und eine faktenbasierte Politik, wie ich mir sie vorstellen würde, hätte diese Evaluierungen abgewartet und dann entschieden, gibt es vielleicht bessere Instrumente, um das gleiche Ziel zu erreichen. Was Ähnliches gilt in einem Bereich, der auch zu den Verlierern gehört, nämlich die Arbeitsmarktpolitik, insbesondere für die älteren Langzeitarbeitslosen. Hier ist ja eine, wie ich finde, sehr innovative Aktion abgedreht worden, nämlich die Aktion 20.000. Die war speziell ausgerichtet auf die Schaffung von 20.000 Arbeitsplätzen für ältere Langzeitarbeitslose, von denen viele gesundheitliche Beeinträchtigungen haben im kommunalen und im gemeinnützigen Bereich. Auch dort hat man die Evaluierung nicht abgewartet und aus mir ganz unerklärlichen Gründen die Aktion sofort beendet, obwohl so viele Leute drin Hoffnungen gesetzt haben. Wer sind die Gewinner?
Darf ich noch kurz eine Zwischenfrage? Gerade bei dieser Aktion, da gab es ja auch die Debatte, hätte diese Aktion 20.000, ist das wirklich die Antwort, um im Bereich von langzeitarbeitslosen älteren Menschen was zu machen? Gäbe es nicht auch sozusagen andere Maßnahmen, andere Ideen? Wie würdest du das beurteilen? Also du sagst, das Grundproblem war, man hat es nicht evaluiert, deiner Meinung nach, aber kann man wirklich mit solchen Maßnahmen eben so ein grundsätzliches Problem wie diese Arbeitslosigkeit über 50, die wir beobachten und die du sicher auch schon länger beobachtest, die Entwicklung, kann man wirklich mit solchen Maßnahmen dagegen wirklich sozusagen viel weiterbringen?
Ich glaube ja, weil es eine sehr zielgerichtete Maßnahme war auf Menschen, die nicht nur arbeitslos und älter sind, sondern die langzeitarbeitslos sind, also die schon lange aus dem Erwerbsprozess draußen sind und von denen viele auch eben, wie empirische Untersuchungen zeigen, gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Und das sind vielfach Leute, die kann ich nicht sozusagen rein durch Vermittlung einen Job verschaffen, sondern die müssen erst wieder Erfahrungen gewinnen, müssen in den Arbeitsprozess integriert werden. Und ich halte eigentlich sehr viel, da kommt vielleicht ein bisschen mein skandinavischer Hintergrund sozusagen zum Durchbruch von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die sehr zielgerichtet auf die Bedürfnisse von einzelnen Gruppen sind. Es gibt ein großes Segment am Arbeitsmarkt, für die muss ich eigentlich nichts anderes tun, als ihnen, wenn sie arbeitslos sind, einen neuen Job vermitteln. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Arbeitsmarktservice. Aber wir haben dann eben viele Gruppen, Problemgruppen werden sie oft bezeichnet, von Leuten, wo das nicht ausreicht und wo ich wirklich ganz spezifische Maßnahmen setzen muss. Und bei den älteren Langzeitarbeitslosen war das deshalb so wichtig, weil deren Zahl so enorm stark gestiegen ist in den letzten Jahren, seit Beginn der Finanzkrise. Und wenn Leute einmal 2-3 Jahre arbeitslos sind, dann braucht man wirklich ganz spezifische Maßnahmen, damit die das nicht dauerhaft bleiben. Also ich glaube auch nicht, dass, weil viele gesagt hätten, ja, dann senken wir die Lohnnebenkosten für die Älteren, aber das reicht nicht aus, weil denen fehlen spezifische Fertigkeiten, denen fehlen Requalifikationen, denen fehlt die Integration ins Erwerbsleben und da muss ich wirklich aktiv dran arbeiten.
Du hast jetzt kurz erwähnt, deinen skandinavischen Hintergrund. Bitte erklär uns das. Die Leute fragen sich, was für einen skandinavischen Hintergrund hat der Matterbauer?
Persönlich nur eine Anekdote. Also ich bin in Schweden geboren, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich habe mich eigentlich immer auch in der Forschungstätigkeit beschäftigt mit dem skandinavischen Modell, also mit dem skandinavischen Modell des Wohlfahrtsstaates und einer Wirtschaftspolitik, die auf Vollbeschäftigung und gerechte Verteilung hin orientiert ist. Ich habe Ende 1980er Jahre an der WU meine Diplomarbeit geschrieben über Budgetkonsolidierung, interessanterweise in Schweden in den 1980er Jahren. Und ich glaube, dass die skandinavischen Länder waren ja lange Zeit Vorbild für die österreichische Wirtschaftspolitik. Mittlerweile haben wir ein skandinavisches Niveau erreicht von den wirtschaftlichen Aktivitäten. Aber in einigen Bereichen, wie in der Arbeitsmarktpolitik oder zum Beispiel auch im Bereich der Organisation eines Pflegesystems, können wir nach wie vor von den skandinavischen Ländern lernen.
Wir sind da jetzt kurz abgebogen. Du warst gerade dabei zu erklären, nach den Gewinnern aus deiner Perspektive dieses Budgets, wer jene sind, die man eher zu den Verlierern zählen könnte.
Also bei den Verlierern sind es, wie ich versucht habe auszuführen, Menschen, die integriert werden sollten, Flüchtlinge, die darauf warten.
Entschuldigung, ich habe mich jetzt vertan, ja, sorry. Also du hast das erklärt, jetzt wollte ich zu den Gewinnern kommen. Ich war verwirrt wegen Schweden und Skandinavien. Ja.
Also bei den Gewinnern habe ich den Eindruck, sind es recht stark einzelne Lobbygruppen. Also nehmen wir den Bereich Tourismus heraus. Es gibt eine Mehrwertsteuersenkung im Tourismus auf Nächtigungen von 13% auf 10%. Das kostet 120 Millionen Euro pro Jahr etwa. Man fragt sich, warum. Weil der Tourismus läuft an sich sehr gut. Die Nächtigungszahlen, jedes Jahr ein neuer Rekord. Die Umsatzzahlen entwickeln sich sehr gut. Und selbst wenn man was für den Tourismus machen hätte wollen, da höre ich ja immer die Klagen, uns fehlen die Fachkräfte, die Köche in Tirol, dann hätte ich ja eigentlich eher daran gedacht, in der Arbeitsmarktpolitik zu investieren, damit Fachkräfte für den Tourismus umgeschult werden. Das ist aber nicht, es kommt zu einer generellen Senkung des Mehrwertsteuersatzes, was im Wesentlichen die Gewinne der touristischen Unternehmen erhöhen wird. Und da fragt man sich ein bisschen, warum. Und ich würde vermuten, dass dieser Sektor parteipolitisch ganz gut vernetzt ist und sich sozusagen ein Zuckerl herausholen hätte können, was in dem Sinn nichts Unanständiges ist. Aber der Ökonom fragt sich natürlich, hätten wir nicht 120 Millionen lieber für die Aufrechterhaltung des Integrationsjahres, das 100 Millionen Euro gekostet hat, ausgegeben, wäre das gesellschaftspolitisch und gesellschaftlich nicht besser gewesen als jetzt diese Maßnahme für die Lobbygruppe. Und in dem Sinn ist sozusagen dieses Abwägen, was ist mir wichtig, das in der Budgetpolitik zum Ausdruck kommt, eben nicht nur in der Frage, soll es ein Nulldefizit geben oder eine Abgabenquotensenkung, sondern das ist sozusagen tägliche Frage für die Budgetpolitik.
Ist jetzt mir sind wir wieder zwischen pragmatisch und irgendwie dogmatisch oder was ich gerne haben will, oder?
Genau, pragmatisch wäre das Abwägen, bringt es für die Gesellschaft mehr, die 100 Millionen für die Integration auszugeben als für den Tourismus. Und dahinter spiegelt sich ein bisschen, glaube ich, Ideologie. Man will es nicht für Ausländer ausgeben, sondern für die Parteigänger sozusagen. Ich halte beides für interessant, das zu diskutieren, aber ich glaube, auf Faktenbasis wäre die Antwort recht einfach gewesen.
Es gibt ja auch eine schon längere Debatte, gerade auch bei jenen, die etwas dazugewonnen haben, Familien. Mit diesem Familienbonus wird ja auch gerne von der Regierung jetzt verkündet. Also es ist offensichtlich ganz klar so, dass die Regierung Familien mit Kindern besonders fördern will. Du hattest das am Anfang schon erwähnt, das ist ja eigentlich auch naheliegend und logisch bei einer Regierung, die rechtskonservative Haltung hat. Man kann jetzt ja auch sagen, dieser Familienbonus, gab es auch große Debatte, wer den beziehen kann von den Familien und wer nicht und dass jene, die eben vom Einkommen her nicht so viel haben, da sozusagen nichts davon hätten. Aber im Prinzip kann man sagen, davor gab es diese Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten unter der rot-schwarzen Regierung eingeführt und die hat doch auch eher, sage ich mal, besser Verdienenden genutzt unterm Strich. Und wenn man jetzt ja sagt, ja, das hilft wieder nur den besser verdienenden Familien, tendenziell natürlich nicht die gleiche Geschichte, war ja diese Absetzbarkeit vorher unter Rot-Schwarz auch eher für Familien, die eben dann die Kinderbetreuung abgesetzt haben und für die das ein Vorteil war. Wo ist da jetzt der große Unterschied für dich?
Ich glaube, wenn man die familienpolitische Ausrichtung sich anschaut über die Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, dann können wir zwei Schwerpunkte oder eigentlich drei unterscheiden. Wir hatten bis zu Beginn der 1970er Jahre steuerliche Familienförderung, wo man sozusagen Betreuung oder Kosten generell, Kinderkosten absetzen konnte von der Steuer. Das ist als problematisch angesehen worden, weil es eben denen, die mehr Steuern zahlen, mehr zugutekommt sozusagen. Dann hatten wir, beginnend mit den 1970er Jahren, diesen Grundsatz, jedes Kind ist uns gleich viel wert. Das ist zum Ausdruck gekommen in der Familienbeihilfe zunächst, die jetzt Kinderbeihilfe heißt. Jedes Kind ist uns gleich viel wert, jedes Kind bekommt seine 130 oder nach Alter gestoffelt, 150 oder noch mehr Euro pro Monat, also für alle den gleichen Betrag. Und in den letzten 15 Jahren war die Familienpolitik eigentlich darauf ausgerichtet, Kinderbetreuungseinrichtungen zu fördern. Wir haben ja ein massives Ausbauprogramm bei Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir wollten die europäischen Ziele erreichen, der Betreuungsquoten für die über Dreijährigen, für die Ein- bis Dreijährigen und so weiter. Also das war eigentlich der Schwerpunkt, würde ich sagen. Und da finde ich es interessant, an dieser Maßnahme Familienbonus zu diskutieren, warum, dass das doch ein gewisser Bruch in der generellen Ausrichtung ist, denn das Instrument kostet uns mehr als 1 Milliarde Euro und mit dieser 1 Milliarde Euro hätte man, um die zwei anderen Alternativen zu diskutieren, die Kinderbeihilfe um 70 Euro pro Monat für jedes Kind erhöhen können oder man hätte diese 1 Milliarde Euro nehmen können und 40.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze zu schaffen in den Kindergärten, das zweite Kindergartenjahr für alle gratis zu machen und die Gehälter des pädagogischen Personals in den Kindergärten, also der Leistungsträgerinnen, würde ich einmal sagen, in unserer Gesellschaft um 10% erhöhen können.
Was ja auch eine große Debatte ist schon lange, dass die besser bezahlt werden sollten.
Genau. Und gewissermaßen ist es deshalb in unserer sozusagen Dogmatik versus Pragmatik-Debatte ein interessanter Punkt, dieser Familienbonus, weil er offensichtlich sozusagen in gewissem Sinn dogmatisch ist, ein Rückschritt, wenn man will, in die 60er Jahre vom Instrument her. Aber das ist offensichtlich auch angelegt gewesen von der Regierung, denn es ist zwar ein recht kompliziertes und vielleicht nicht besonders treffsicheres Instrument, aber es hat einen großen Vorteil aus Sicht der Regierung, es senkt die Abgabenquote. Also die Abgabenquote wird um etwa 3/10 an der Wirtschaftsleistung dadurch sinken, weil es die Steuerleistung verringert. Hätte ich das Geld in die Familienbeihilfe, in die Kinderbeihilfe gegeben, hätte es gleich viel gekostet, es wäre administrativ viel weniger aufwendig gewesen, aber es hätte diesen abgabenquotensenkenden Effekt nicht gehabt. Also da kommt ein bisschen zum Ausdruck, was ist denn sozusagen von der dogmatischen Seite her wichtig der Regierung. rein pragmatisch, wenn das Ziel wäre, sozusagen den Familien besonders zu helfen und vor allem den Familien, die einkommensmäßig nicht so gut dastehen, dann wäre es gar nicht die Kinderbeihilfe gewesen, sondern der Kindergarten, der ausgebaut werden sollte.
Also auf dieser Sachleistungsebene. Und weil du sagtest, Abgabenquote, eben weil das natürlich auch schon, muss man sagen, jetzt nicht nur unter der ÖVP-FPÖ-Regierung, sondern auch davor seit vielen Jahren immer wieder die Debatte, die hohe österreichische Abgabenquote, 43% etwa liegen wir jetzt. Und da gibt es natürlich jetzt auch einen Wunsch oder ein Bekenntnis, dass das runter soll, offensichtlich.
Nicht? Wobei ich das für durchaus problematisch halte, denn im Wesentlichen kann man ja sagen, man will einen Sozialstaat österreichischen Niveaus, den kann ich aber nicht mit der amerikanischen Abgabenquote finanzieren. Wenn ich die amerikanische Abgabenquote,
Wo liegt die so in etwa derzeit? Knapp
35%. Wenn ich die haben wollte, dann müsste ich einen Sozialstaat sozusagen nach amerikanischem Muster haben, der eine deutlich schlechtere Versorgung hat. Selbst wenn man es mit Deutschland vergleicht, die Abgabenquote Deutschlands liegt unter 40%, bei 39% jetzt. Der deutsche Sozialstaat ist merklich schlechter als der österreichische, etwa bei den Pensionen. Die Pensionen sind für Langzeitversicherte halb so hoch wie in Österreich. Das heißt, ich meine, man muss sich sozusagen für eines von der beiden Modelle entscheiden. Entweder eine hohe Abgabenquote mit einem guten Sozialstaat oder eine niedrige Abgabenquote mit einem schlechteren Sozialstaat.
Du hast jetzt schon die Pensionen erwähnt, das ist ja auch ein natürlich uns dauernd begleitendes Thema. Jetzt gibt es ja viele Experten, machen sich auch gerade immer wieder Sorgen um die weitere Finanzierbarkeit unseres Pensionssystems. Und bei der Vorbereitung unseres Gesprächs ist mir aufgefallen, dass du offenbar im Vorfeld des Budgets jetzt bei den Budgetexperten der Einzige warst, der keine so große Sorge um das Pensionssystem jetzt aktuell geäußert hast. Warum nicht?
Weil die Langfristprognosen ziemlich eindeutig sind und ich bin sehr verwundert über die sogenannte Expertendebatte. Die Europäische Kommission veröffentlicht alle 3 Jahre Langfristprognosen über die Kosten der Alterung im Wesentlichen. Und wenn man diese Ergebnisse hernimmt, dann sagen sie, dass die staatlichen Ausgaben für Pensionen, also sowohl gesetzliche Pensionsversicherungen der unselbstständig Beschäftigten als auch Beamtenpensionen, alles zusammen, bei ungefähr 15% der Wirtschaftsleistung konstant sind bis ins Jahr 2070. Also im Zehntelbereich gibt es Schwankungen. Und das ist Ergebnis, und obwohl, das muss man noch anfügen, der Anteil der Bevölkerung, die über 65 ist, von etwa 20% auf 30% steigen wird. Und das ist ja fast sozusagen, ist ja völlig überraschend offensichtlich für die breitere Öffentlichkeit, dass zwar der Altenanteil steigt, aber die Ausgaben für Pensionen konstant sind. Das ist einfach das Ergebnis der Pensionsreformen der letzten 10, 15 Jahre. Also die Durchrechnung, die Pensionen geben sich aus den Einzahlungen während des gesamten Erwerbslebens, der Versuch, das effektive Pensionsantrittsalter anzuheben und alle diese Dinge. Die Pensionsreformen sind eigentlich gemacht und auf Schiene und ich sehe eigentlich nicht, warum man weiter Pensionen irgendwie einschränken sollte. Was man allerdings tun muss, und das ist ganz wichtig und das wird auch in der öffentlichen Debatte zu wenig gesehen, entscheidend für die Frage, ob die Pensionen finanzierbar sind, ist, wie viele Leute sind beschäftigt und wie hoch sind ihre Einkommen. Davon hängen nämlich die Einzahlungen ins Pensionssystem ab. Und dafür muss man eigentlich sorgen, dass viele Leute in Beschäftigung kommen und so gut ausgebildet sind, dass sie hohe Einkommen erzielen, denn damit finanziert man das Pensionssystem. Und das ist auch der Grund dafür, warum der dänische Alterungsforscher Jöster Esping Andersen einmal gesagt hat, Pension Reform must start with babies. Also wenn ich die Pensionen langfristig sichern will, dann muss ich in die heutigen Babys investieren, in die gute Ausbildung, in die Integration am Arbeitsmarkt, ins Bildungssystem. Das schafft die Finanzierbarkeit des Pensionssystems.
Pensionsantrittsalter, du hast es genannt, ist aber natürlich schon in Österreich ein Thema, an dem wir weiter dringend arbeiten müssen, oder? Unbedingt. Da sind wir noch nicht so weit, wie wir sollten.
Das glaube ich auch. Also das effektive Pensionsantrittsalter sollte steigen, vor allem für Bevölkerungsgruppen, die relativ spät zu arbeiten begonnen haben. Also zum Beispiel für Akademikerinnen, die sollten deutlich länger arbeiten. Warum ist das notwendig? Ja, weil sich natürlich die Alterung niederschlägt und wir nicht sozusagen irgendwann einmal gleich viele Jahre in der Pension verbringen können wie im Erwerbsleben. Die entscheidende Voraussetzung ist aber natürlich, dass auch für Ältere Jobs da sind und die Arbeitsmöglichkeiten so sind, dass sich auch 63- oder 64-Jährige im Job wohlfühlen können.
Was ich persönlich interessant fände und vielleicht auch Leute, die uns zuhören, ist dieses Experten-Hearing, dass ihr dann als Budgetexperten, die sozusagen von den Parteien nominiert werden, von den Einzelnen absolviert. Da bist du ja schon seit vielen Jahren dabei. Also ich glaube schon, wie viele Jahre machst du das jetzt schon, so etwa geschätzt?
Ich bin eingestiegen unter Finanzminister Grasser, also im Jahr 2000.
2000, ja, okay. Also du hast schon verschiedene Finanzminister erlebt. Machst du seit 2000. Wie kann man sich dieses Ritual so eines Experten-Hearings, wie funktioniert das?
Das dient eigentlich dem Budgetausschuss im Nationalrat dafür abzutesten, wie unterschiedliche Experten in verschiedenen Ausrichtungen das Budget einordnen in die aktuelle wirtschaftliche Situation und in die Herausforderungen. Also da geht es jetzt meistens nicht um ganz kleine Details, irgendwelche Zahlen in Untergliederungen, sondern um die generelle makroökonomische Einschätzung, um Verteilungswirkungen, Beschäftigungseffekte. Das Interessante bei dem Hearing, wo auch der Minister anwesend ist, dass es so ein direktes Frage-Antwort-Spiel ist. Das heißt, die Abgeordneten stellen Fragen und man muss direkt darauf antworten. Es ist deshalb auch ziemlich anstrengend, kann ich sagen. Es dauert 4-5 Stunden lang. Natürlich ist es so, dass die Abgeordneten sozusagen auf ihre Themen aufmerksam machen wollen, aber für mich ist es wichtig, dort sozusagen auf einer Faktenbasis zu argumentieren. Also ich weiß, warum ich als Experte der SPÖ dort eingeladen oder nominiert wurde, aber für mich ist entscheidend, sozusagen empirisch zu argumentieren aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten und damit sozusagen fast in ein Gesprächsklima zu kommen. Und für mich ist immer dann positiv gelaufen, wenn viele Abgeordnete von anderen Parteien an mich Fragen stellen, denn das zeigt, dass sie offensichtlich glauben, dass ich ihnen irgendwie weiterhelfen kann.
Okay, also man kann sich das jetzt schon, aber 4-5 Stunden ist natürlich schon also so eine intensive Sache. Und ist das, kommen dann eigentlich auch Fragen von den Abgeordneten, mit denen du zum Beispiel nicht gerechnet hast? Passiert sowas?
Also, oh ja, laufend, ja. Weil okay, ich also weiß eigentlich gar nicht, was
okay, man weiß überhaupt nicht, was auf, es kann alles gefragt werden, man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt.
Man hat einen gewissen Vorteil, wenn man ein Eingangsstatement hat, ein 8-minütiges, und da kann man sozusagen Themen setzen und sich dann erhoffen, dass man auf Basis dieser gesetzten Themen befragt wird. Aber es können alle möglichen Themen kommen. Ich war kein Experte fürs Frauenbudget, muss ich ganz offen zugeben. Es war dann eine Frage zum Frauenbudget und ich musste schnell nachschauen, wie sich das eigentlich entwickelt hat. Bin drauf gekommen, dass wie klein das Frauenbudget ist, 10 Millionen Euro pro Jahr nur, und dass es von 2017 auf 2018 sogar gesenkt wurde.
Also kommst du dann auch noch auf neue Details drauf in diesem Hearing. Wir sprachen ja schon auch vorhin und die ganze Zeit immer wieder mit dieser gewissen Widersprüchlichkeit von Pragmatismus und Dogmatik oder dem Versuch, das sozusagen auch zu vereinen teilweise in der Beurteilung. Ganz grundsätzlich gefragt, warum begibt man sich jetzt als Wirtschaftsforscher oder als Wirtschaftsforscherin so in die Nähe der Politik? Also jetzt, wenn du zum Beispiel da für die SPÖ da reingehst in dieses Hearing, warum ist dir das ein Anliegen oder warum machst du das?
Eigentlich habe mich das schon während des Studiums, muss ich sagen, interessiert. Also mich hat zum einen interessiert die Geschichte der ökonomischen Theorien, das war ein Schwerpunkt für mich. Und der zweite Schwerpunkt beim Studium war angewandte Wirtschaftspolitik. Also das war die Phase Ende der 80er Jahre, wo Österreich überlegt hat, der EU beizutreten. Und wir da sehr viel empirisch auch auf der Uni diskutiert haben, was sind die Vor- und Nachteile etc. Das heißt, mich hat eigentlich immer interessiert konkrete Wirtschaftspolitik. Welche Instrumente können eingesetzt werden, um die Beschäftigung zu erhöhen, um eine gerechtere Verteilung des vorhandenen Einkommens zu erzielen etc. Hat mich während meines Studiums schon interessiert. Und ich habe dann, als ich ein paar Jahre später dann nach zunächst einer Karriere an der Uni ans Wirtschaftsforschungsinstitut gekommen bin, 1994, auch dort geschätzt diese Nähe zur Politik, also die Beratung sozusagen der Politik. Das ist ja eine Aufgabe des Wirtschaftsforschungsinstituts, der Sozialpartner, der Bundesregierung, der Nationalbank und so weiter, die zu beraten auf Basis von Daten und Fakten. Wir haben am WIFO immer alle gewusst, wer welche ideologische Einstellung hatte und haben heftig darüber gestritten. Aber unser vereinendes Element war immer, wir beraten auf Basis von Daten und Fakten. Und das finde ich auch jetzt nach wie vor spannend. Vielleicht auch ein bisschen, weil Ökonomie eben dazu beitragen kann. Das klingt heroisch, aber ich möchte es aufrechterhalten, die Gesellschaft besser zu machen. Und dann muss man gewissermaßen auch in der Nähe der Politik sein, wenn man das als Ziel verfolgt.
Wenn wir einen kurzen Blick jetzt sozusagen auf deine auch ein bisschen biografischen Stationen werfen, du bist ja in der Vergangenheit, kann ich mich auch noch erinnern, durchaus schon einmal auch in deiner Tätigkeit als Wirtschaftsforscher und eben durch die Beratung in die politische Schusslinie geraten. Das war einerseits 2002, da warst du eben, wie gesagt, am WIFO tätig und hast auf einem hinteren Listenplatz der Wiener Landesliste für die SPÖ, für den Nationalrat kandidiert. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Platz, es war ziemlich weit hinten, glaube ich, also nicht wirklich weit vorne. Und 2009 gab es auch eine ziemliche Aufregung. Da hast du mit dem damaligen steirischen Landeshauptmann Franz Wobes Überlegungen, ein Manifest für eine neue europäische Wirtschaftspolitik sozusagen erstellt. Das hieß New, kann man gut erinnern, kurz, ich glaube, es ist ein Großbuchstaben. Und ihr habt das dann bei einer Pressekonferenz präsentiert. Und darin habt ihr unter anderem eben Vermögensteuern, war damals ein ganz großes Thema und gar nicht unumstritten in der SPÖ zu dem Zeitpunkt, gefordert. Und andere Maßnahmen, wie zum Beispiel gegen den Steuerwettbewerb, EU-weite Mindestvorgabe für Gewinnbesteuerung von Unternehmen, wenn die privaten Betreiber liberalisierter Infrastrukturunternehmen Versorgungsauftrag nicht ordentlich nachkommen, sie vielleicht wieder zu reverstaatlichen. Also da waren auch unterschiedliche Ideen drinnen. Ich kann mich dann noch erinnern, dann gab es hämische Geschichten über den Franz Wobes damals, gerade in Boulevardzeitung, in der Kronenzeitung, Kernölsozialismus hat das dann geheißen, wurde ihm vorgeworfen. Und ich glaube, auch du wurdest angegriffen, teilweise, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, in der Kronenzeitung, musst mich korrigieren. Bei all diesen Erlebnissen hast du dir dann nicht manchmal gedacht, warum gehe ich nicht wirklich selber in die Politik? Also warum bin ich jetzt Wirtschaftsforscher und versuche zu beraten? Ich könnte eigentlich gleich das selbst machen, oder?
Ich glaube, man muss wissen, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen und eigentlich auch das, was man wirklich tun will. Und mich hat dieser Hintergrund und Beratungsjob, wenn man so will, immer besonders interessiert. Ich habe 2002, wie du zu Recht bemerkst, auf einem hinteren Listenplatz auf der Wiener Landesliste kandidiert, vor allem deshalb, weil ich so extrem unzufrieden war mit der Wirtschaftspolitik, die Schüssel und Grasser gemacht haben. Ich habe das wirklich für völlig falsch gehalten, dort die massiven Steuerentlastungen für Unternehmen und der Versuch, sozusagen den Sozialstaat abzubauen. Und da habe ich mir gedacht, man muss ein Zeichen sozusagen setzen. Das war nicht sehr beliebt. Viele haben sich geduckt in dieser Phase. Und ich habe mir gedacht, ein gutes Zeichen gegen diese Politik aufzutreten ist, sich zu deklarieren sozusagen in dieser Phase. Habe das eigentlich auch nie bereut. Ich glaube aber, der Wissenschaftler tut sich wahrscheinlich viel leichter sozusagen im Hintergrund, weil das politische Spiel eines ist, das man nicht so wirklich gewohnt ist. Obwohl ich sagen muss, gerade sozusagen, weil man dann ein bisschen herumkommt, wenn man sich stärker exponiert und ja viel zu Referaten etwa eingeladen wird, das finde ich schon immer interessant, weil es einem eigentlich ermöglicht, viel näher daran zu sein, was die Menschen denken und sich zu überlegen, was sind eigentlich die Fragestellungen sozusagen oder die Sichtweisen auf wirtschaftspolitische Fragestellungen, die von Leuten, die sich eben nicht jeden Tag sozusagen mit dem beschäftigen, zum Ausdruck gebracht werden. Und man lernt auch Dinge, wissenschaftliche Zusammenhänge einfacher zu erklären zu können, so darzustellen, dass viele Leute verstehen können, was mir mittlerweile sehr lustig geworden ist. Ich unterrichte deshalb auch immer noch mit großer Freude Einführungsvorlesungen an der Uni, weil es die Möglichkeit ist, sozusagen viele Dinge, die auf der wissenschaftlichen Ebene diskutiert werden, mehr auf den Punkt zu bringen, einfacher darzustellen, die Grundzüge darzustellen. Und das finde ich einfach spannend.
Die Geschichte damals eben mit den ganzen Aufregungen um Franz Wobes, war das etwas, wo du dir dann gedacht hast, na super, was habe ich mir da angetan? Oder war dir das eh klar, dass bei diesen Themen, gerade wenn es um Vermögensbesteuerung geht, in Österreich ein immer sehr heikles Thema gewesen, auch politisch, war dir ohnehin klar, dass es da auch für dich ungemütlicher wird, wie es ja dann auch in Boulevardzeitungen wurde.
Das Problem war weniger, dass es für mich ungemütlich wird, wenn man sich exponiert, dann lässt man sich darauf ein. Unangenehm wurde es, als dann die industriellen Vereinigung die WIFO-Subventionen gekürzt hat und am WIFO eine Stimmung entstanden ist, ich und der Stefan Schulmeister im Wesentlichen, ihr seid schuld dran, dass sozusagen bei uns die Subventionen gekürzt werden und die WIFO-Mittel deshalb geringer werden. Dann ist es unangenehm geworden. Und ich glaube aber, dass gerade die Frage der Vermögenssteuern so eine ist, die eigentlich sehr gut auf Basis von Fakten sozusagen diskutiert werden kann. Wir wissen, wie enorm stark die Vermögen konzentriert sind. Da will aber niemand hinschauen. Und langsam sind erst in den letzten 10 Jahren immer mehr Daten zum Vermögen gekommen. Vor 10 Jahren wusste man praktisch nicht, wie die Vermögen in Österreich ausschauen. Und durch solche Debatten, finde ich, ist erst sozusagen auch der Druck entstanden, Daten besser zu erheben, was die Nationalbank jetzt macht, mehr zu diskutieren, wie Daten erfasst werden können, welche Probleme es gibt, wie das im internationalen Vergleich ausschaut. Und wenn man sich die Entwicklung in den letzten 10 Jahren anschaut, dann ist eigentlich dieses Thema der Verteilung etwa von Vermögen aus der Ökonomie nicht mehr wegzudenken. Die besten jungen Forscherinnen und Forscher forschen heute in der Ökonomie zu Vermögensverteilungsfragen. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir damals richtig gelegen sind und mittlerweile haben sich ja die WIFO-Finanzen auch wieder erholt.
War für dich immer ein großes Thema, die Verteilungsfragen in deiner Arbeit, weil wir das gerade ansprechen. Es gibt ja trotz der Debatten, die es dann nach Franz Wobes in der SPÖ gab, was sich dann langsam durchgesetzt hat, dass man dieses Thema Vermögensabgaben auch sozusagen zu einem großen Thema der SPÖ machen will. Werner Faymann hat das dann quasi auch ausgerufen, hat die Gerechtigkeit ausgerufen. Das war die Idee, die er da verfolgt hat. Und bis heute haben wir also einfach noch immer keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Warum, glaubst du, ist es noch immer so, bei allem, was natürlich seitdem passiert ist, seit dieser Debatte, über die wir jetzt sprachen, vielleicht auch an einem anderen Blick auf das Thema, aber warum ist es noch immer so, dass wir eben einerseits diese Abgabenquote von 43%, also dass man auf Lohnsteuer sehr, also relativ viel zahlt und eben auf Vermögen relativ wenig oder sehr wenig in Österreich, dass das einfach trotzdem halt so ist und vielleicht hinterfragt wird, aber so bleibt stabil?
Schlussendlich die politischen Mehrheitsverhältnisse, weil es ja nie linke Mehrheiten in Österreich gegeben hat, seit 1983 nicht mehr. Aber ich glaube schon auch deshalb, weil Politik das Thema oft sehr beliebig eingesetzt hat. Werner Faymann war ein großer Gegner von Vermögenssteuern zunächst und dann ein großer Befürworter.
Der hat sich ja nicht gefreut damals über Wobes.
Ja, und das stimmt einen halt ein bisschen eigenartig, wenn sozusagen dann die Positionen einfach gewechselt werden, weil es im Moment opportun erscheint. Und ich glaube eigentlich, dass die Sozialdemokratie zu wenig stark auf diesem Thema drauf ist, und zwar zu Unrecht, weil durch diese enorme Konzentration der Vermögen ja nicht nur ein wirtschaftliches Problem entsteht, sondern eben gerade ein politisches Problem. Vermögenskonzentration bedeutet, dass Macht konzentriert ist, dass die vermögend sind, mehr Einfluss auf die Medien haben, aufs politische System mehr Einfluss haben und deshalb eine nicht demokratische Gesellschaft sozusagen entsteht. Und das ist ja genau das, was Thomas Piketty in seinem Buch Capital in the 21st Century gezeigt hat. Wir steuern auf eine Vermögenskonzentration zu wie Ende des 19. Jahrhunderts und vielleicht auch auf eine Gesellschaft wie Ende des 19. Jahrhunderts, wo ein ganz kleiner Teil der Leute das Vermögen, aber auch den politischen Einfluss hat. Und das ist ja sozusagen eine ganz gefährliche Vision. Und deshalb wäre es so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da sind die Steuern nur das Symbol. Es geht eigentlich darum, die Effekte der Vermögenskonzentration zu diskutieren.
Weil du es ansprichst, also ich würde sagen, du hast das etwas anders formuliert, aber mein Eindruck war, dass die SPÖ in der Vergangenheit doch bei diesem Thema, diesem ganzen Vermögensabgabenthema, doch irgendwie, es war immer ein bisschen zögerlich. Ne? Mhm. Es war immer auch eine große Angst da. Also die Angst jetzt vor den kleinen Häuselbauern, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, was ist, wenn man sozusagen denen auch vermitteln muss, dass es Vermögensabgaben gibt. Und ich kann mich zum Beispiel an Diskussionen mit SPÖ-Politikern erinnern, in diesen Jahren, also auch in den Faymann-Jahren, die du jetzt genannt hast, über dieses Thema und dann die haben das auch so ausgesprochen, wie komme ich dazu, dass ich mir vielleicht einen Kredit nehmen muss oder irgendwo ein Geld ausborgen muss, wenn ich was erbe, also das Haus von der Oma, also quasi wie kommt man dazu, sowas zu machen, anstatt zu sagen, wenn ich etwas ohne Eigenleistung, ohne irgendeine Leistung geschenkt bekomme, kann ich auch einen Teil davon an den Staat für Infrastruktur, Pflege zum Beispiel, großes Thema, zahlen. Das ist etwas, was auch in der SPÖ, fand ich interessanterweise, ganz stark da war, diese Sorge, oder? Mhm. Hast du das auch so erlebt?
Habe ich auch so erlebt, und gerade das Thema Erbschaftssteuer ist natürlich sozusagen belastet, könnte man fast sagen. Zum einen hat Erben was mit Tod zu tun, da denkt man mal nicht wirklich gerne dran. Zum anderen ist ja gerade das Erbe stark mit Familie auch in Beziehung. Und das sind sozusagen wirklich heikle Themen. Also es ist wirklich
was sehr Privates.
Was sehr Privates.
Oder ein Eingriff.
Kein einfaches Thema. Die Politik hat da den Ausweg gewählt, naja, sozusagen eine Steuer, die funktioniert nach dem Prinzip, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also Erbschaften über 1 Million. 1 Million erbt aber praktisch niemand. Ja. Ich habe das nicht für besonders guten Weg gehalten, zu sagen, wir führen eine Erbschaftssteuer ein, aber das trifft nur ganz wenige. Ich hätte viel besser gefunden, zu sagen, das alte Sozialstaatsversprechen wieder aufzunehmen, zu sagen, Leute, ihr habt alle Angst davor, im Alter pflegebedürftig zu sein und keine gute Versorgung zu haben. Wir wollen ein Pflegesystem aufbauen, das verhindert, dass im Alter noch einmal der Unterschied zwischen Arm und Reich schlagend wird. Alle haben eine gute Versorgung, wenn sie pflegebedürftig werden. Aber das wollen wir finanzieren mit einer Steuer, die eigentlich fast einen inhaltlichen Anknüpfungspunkt zur Pflege hat, nämlich Erbschaften. Wir besteuern die Erbschaften und nehmen das Geld zweckgebunden, ihr könnt euch darauf verlassen, für den Aufbau eines Pflegesystems. Das schien mir sozusagen eher die Erneuerung des alten sozialstaatlichen Versprechens zu sein. Und ich glaube, dass das auch wirkungsmächtig politisch werden hätte können und man dafür Mehrheiten bekommen hätte, weil dann klarer ist sozusagen, ja, wenn ich was erbe, dann muss ich vielleicht einen kleinen Teil davon hergeben, aber ich bekomme auch was, nämlich die Sicherheit, im Alter eine gute Pflege zu haben.
Gut, und dazu würde grundsätzlich natürlich auch gehören, dass man sich dem Thema aufklärerisch quasi mit einer Kampagne nähert, ne? Dass man dann sagt, das haben wir vor, und das war ja auch immer eher so ein bisschen ängstlich und verhuscht, die Form der Aufklärung, fand ich, oder?
Ja, das ist, glaube ich, überhaupt eine Schwäche der Linken in den letzten Jahren geworden, sozusagen weniger selbstbewusst zu den eigenen Themen zu stehen und zu sagen, wir haben etwas, was wir sozusagen der Gesellschaft in gewissem Sinn verkaufen wollen oder für was wir stehen. Die Linke hat in Österreich unglaublich viel aufgebaut an Sozialstaat, an Arbeitnehmerinnenrechten, an öffentlicher Infrastruktur und steht jetzt zu wenig dazu und befindet sich deshalb aus meiner Sicht auch in einer Defensive, statt zu sagen, wir wollen den Sozialstaat ausbauen, indem wir ein Pflegesystem eben zum Beispiel für alle schaffen, oder wir wollen die öffentliche Infrastruktur, das öffentliche Bildungssystem so gestalten, dass für alle zugänglich ist und für alle hohe Qualität bieten kann. Man hätte Anlass zu Selbstbewusstsein, finde ich.
Und die rechten Parteien sind ja durchaus bewusster im Auftritt.
Ja, die wissen, was sie wollen.
Von dem, was das Ziel ist, vom Bewusstsein. Also da ist viel mehr Stringenz drinnen, muss man sagen. Zumindest nach außen.
Viel mehr politischer Wille, habe ich auch den Eindruck. Das erlebt man ja nicht nur in Österreich, sondern in vielen anderen europäischen Ländern auch. Das nimmt oft sozusagen die ganz unsympathischen Formen an, wo es Inländer gegen Ausländer geht, aber das ist ganz oft von den konservativen Parteien eben, es soll der Sozialstaat abgebaut werden, wir brauchen verschiedene Dinge nicht mehr öffentlich, sondern das kann man sich privat organisieren, und die Verteilungswirkungen ist man nicht nur bereit zu akzeptieren, sondern will sie ja gerade so organisieren.
Ich hätte zu den, das würde mich noch interessieren, wie du das siehst, ich hätte auch noch ein ganz prosaisches Erklärversuch, warum sich auch Politiker in Verantwortungspositionen mit dem Thema Erbschaftssteuer in Österreich so schwer tun, das zu vermitteln, dass sie das wollen, weil das doch in der Praxis so ist, dass man, wenn man in der Regierung sitzt und Regierungspolitiker, Politikerin ist, dann ist, sagt, der Umgang, den man hat, die Menschen, mit denen man zu tun hat, gehören nun mal in der Regel, wenn man keinen Betriebsbesuch oder irgendwas macht im Wahlkampf, sind es Menschen der oberen 5-10% der Gesellschaft, was jetzt die Einkommen betrifft. Also ich rede jetzt nur davon. Und das ist das Umfeld. Dann spricht man wahrscheinlich auch ungern über Vermögensabgaben, oder? Das sind die Leute, die triffst dann beim Abendessen, die triffst im Theater. Das ist bis zu einem gewissen Grad soziales Umfeld. Vielleicht wird man da auch vorsichtiger bei dem Thema. Kannst du dem was abgewinnen oder ist das zu prosaisch?
Durchaus möglich. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, wenn man sich die amerikanische Diskussion anschaut, dass wir von dort her ja gerade diese Philanthropismusdebatte bekommen. Also viele Reiche wollen der Gesellschaft sozusagen was zurückgeben und das kommt dann auf dieser für uns etwas eigenartig klingenden Ebene daher. Also man gründet irgendwie einen gemeinnützigen Trust oder spendet der Bill Gates Foundation irgendwie ein paar hundert Millionen. Aber wir hätten eigentlich das System sozusagen eines verpflichtenden Beitrags der Bessergestellten zur gesellschaftlichen Solidarität, nämlich den Sozialstaat. Und in dem Sinn, finde ich, sollte man das gerade bei den Besserverdienern und Reichen ansprechen.
Der Sozialstaat ist eben ein Thema, auf das du immer wieder kommst, um den sich deine Arbeit stark dreht. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade Menschen, denen es wirtschaftlich gut oder sehr gut geht, sich schwer tun mit dem Bewusstsein für die Idee des Sozialstaats heute. Also nicht so, dass sie es ablehnen, aber dass sie oft sich schwer tun, sich vorzustellen, was bringt mir persönlich das, mhm, nicht? Oder meiner Familie oder meinem Umfeld. Wie erklärst du eben auch Menschen, die so das Gefühl haben, ich brauche das eh nicht, wie erklärst du denen, dass der Sozialstaat in dieser Form, wie wir ihn seit den 70er, 80er Jahren aufgebaut haben in Österreich, du hast das erwähnt, wofür man den heute braucht?
Dieses Gefühl von vor allem jungen Leuten, die ganz gutes Einkommen haben, wird sehr stark befeuert durch diese sogenannte Nettozahlerdebatte. Also da wird ja, steht in den Zeitungen einmal im Jahr, es gibt eine kleine Schicht von vielleicht 20-30% von Leuten, die zahlen nur ein ins System und dann gibt es eine große Schicht, die bekommen sozusagen nur heraus. Und das ist genau das Problem auch in dieser Debatte, weil es so zeitpunktbezogen ist. Aber der Sozialstaat ist ja ein Versicherungssystem, das eigentlich die Menschen übers ganze Leben sozusagen begleitet, also über den Lebenszyklus. Und wenn man sich das mehr im Hinterkopf halten würde, dann würden eben auch die Jungen, die gerade einen Job haben, aber noch keine Kinder haben, noch nie arbeitslos waren, noch nicht krank waren vielleicht, würden draufkommen, dass das ja ziemlich wahrscheinlich ist, dass sie irgendwann Kinder bekommen werden, dass sie irgendwann einmal arbeitslos werden, dass sie irgendwann einmal krank werden und ziemlich sicher ist, dass sie irgendwann in Pension gehen werden. Und wenn man sozusagen den Sozialstaat so als Art Versicherung für die gesamte Gesellschaft ansieht, dann wird für jeden klar sein, dass wenn man eben sozusagen gerade die positiven Seiten des Lebens hat, man ist nur ein Nettozahler, ist das eigentlich sozusagen die Vorbereitungsphase dafür, dass man irgendwann eben auch Nettoempfänger ist. Und ich glaube, gerade im Gesundheitssystem ist es ja auch deshalb so offensichtlich, weil niemand weiß, ob einen nicht Krankheiten befallen, die dann irrsinnig teuer werden. Also wir haben ja Behandlungen, die gehen in die Hunderttausende Euro hinein und selbst jemand, der sehr gut verdient, würde sich das privat finanziert wahrscheinlich gar nicht leisten können. Und deshalb ist es so wichtig, diese Lebenszyklushypothese zu haben. Zum einen, also übers Leben profitiert man eben, es gibt sozusagen im Lebenszyklus niemanden, der nicht vom Sozialstaat profitieren würde. Das ist das eine Wichtige. Und das Zweite, der Sozialstaat hat eben einen Risikoausgleich, dass die, die das Glück haben, gesund zu sein und sozusagen mit 100 an einem Herzkasperl sterben, dass die eben bereit sind, einzuzahlen für andere, die mit 50 einen Herzinfarkt haben und dann lange dran leiden. Also dieser Risikoausgleich ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Da möchte ich zum Schluss dich noch auch sozusagen ganz grundlegend, auch prosaisch noch fragen. Du hast jetzt gerade den Sozialstaat erzählt. Wir haben auch eine Debatte gerade auch mit der neuen Regierung zum Thema Kammern. Kammern in Österreich, die Mitgliedschaft, die Pflichtmitgliedschaft wird dann gerne Zwangsmitgliedschaft schon genannt. Und die Arbeiterkammer ist natürlich ein großer Player. Wofür brauchen die Leute, die Arbeiterkammer unbedingt aus deiner Perspektive? Du hast natürlich 100 Ideen, warum sie es braucht. Und ist die Arbeiterkammer jetzt gerade im Zuge dieser Debatte deiner Meinung nach gefährdet in der Form, wie sie heute besteht?
Ich glaube nicht, dass die Arbeiterkammer gefährdet ist, weil sie so starken Rückhalt unter ihren Mitgliedern hat. Aber wofür braucht man sie? Das erlebe ich täglich, wenn ich in der Früh in die Arbeit komme. Ich gehe im Erdgeschoss hinein und dort ist bei uns beginnt die Beratungszone. Das heißt, das erste Schild, was man sieht, ist Erstanmeldung. Und wenn man schaut, wer dort ist, das sind eben sehr viele Leute, die es am Arbeitsmarkt eben viel schwieriger als ich haben. Ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben ein Bewerbungsschreiben geschickt. Ich habe immer Jobs angeboten bekommen. Es war die Arbeitsmarktsituation der Ende der 80er Jahre und als gut Ausgebildeter hat man es relativ einfach gehabt. Aber dort sind Menschen, die sehr prekäre Arbeitsverhältnisse haben, die sich oft mit der Sprache schwer tun und die ihre Rechte gar nicht kennen. Und wenn ich mir anschaue, welche Beratungsleistungen die bei uns bekommen im Arbeitsrecht, im Sozialrecht, im Steuerrecht, dann weiß ich, warum ich dort arbeite in der Organisation. Und eben, dass die Arbeiterkammer gebraucht wird, gerade für Menschen, die es nicht so leicht haben. Aber die Arbeiterkammer braucht man auch in einem umfassenderen Sinn. Zum Beispiel braucht man eine wirtschaftswissenschaftliche Abteilung in der Arbeiterkammer, weil wir eben auch Themen wie Verteilungsfragen zum Beispiel in die österreichische volkswirtschaftliche Debatte einbringen können, das auf hohem wissenschaftlichen Niveau tun können. In kaum einem anderen Land der Welt haben die Arbeitnehmerinnen so gut fundierte wissenschaftlichen Hintergrund für die Politik, die für sie gemacht wird. Und auch darauf kann man, glaube ich, stolz sein.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Markus. Danke, dass du heute hier warst.
Danke.
Das war's für heute von Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns doch positiv und schickt uns eure Vorschläge, wen wir einmal bei uns einladen sollten. Bis zum nächsten Mal.